Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt einen durchaus denkenswerten Vorwurf an die Kirche, nämlich, dass sie auch in ihren Gottesdiensten oft auf Fragen antwortet, die überhaupt keiner gestellt hat. Sie ahnen, das sind dann ganz besonders spannende Predigten. Wahrscheinlich kann man dann nur sagen, gesegnet sei der Kirchenschlaf. Möglicherweise geht deshalb mancher Zeitgenosse nur selten oder gar nicht in einen Gottesdienst, weil er genau das befürchtet oder auch zuweilen erfahren hat. Eher religiöses Gebrabbel als alltagstaugliche und lebensdienliche und vielleicht sogar herausfordernde Gedanken und Worte fürs Leben. Und die Überlegung ist durchaus berechtigt, kann man sich diese Zeit nicht sparen, wenn das, was hier gesagt wird, nichts mit dem Leben zu tun hat, nicht lebensrelevant ist? Muss man sich nicht genau überlegen, wofür man seine einmalige, kostbare Zeit, sein einmaliges Leben einsetzt? YOLO. Ja, YOLO. Sie wissen nicht, was YOLO ist? Wusste ich vorher auch nicht. Ich kannte bis dahin nur Jojo. Das ist so oder so. Aber meine letzte Konfirmandenfreizeit vor 6 Jahren hat mich da aufgeklärt. YOLO war damals das Jugendwort des Jahres 2012. YOLO steht für You Only Live Once. Das kann man nur auf Englisch, deshalb YOLO sagen, auf Deutsch, du lebst nur einmal, D-L-N-E. Das klingt so nach DNA oder irgendwie. Also besser YOLO, you only live once. Du lebst nur einmal. Und deshalb ist das Leben viel zu wichtig, als dass man es verpasst. Aber wer sagt mir, was Leben ist und wo ich es finde? Wo finden Menschen, die von diesem Gedanken, von dieser Sehnsucht getrieben sind, eine Antwort? Eine Kirche, die darauf eine Antwort zu geben hat, die wäre mal echt interessant. YOLO, du lebst nur einmal. Diese Erkenntnis war vielleicht der Impuls für jenen Mann, der in der alten Lutherbibel als Jüngling beschrieben wird, der sich mit einer bemerkenswerten Frage an Jesus wandte und eine Antwort hörte, die es in sich hatte. Also, ich habe es angedeutet, wir kennen diese Geschichte allgemein als die Geschichte vom reichen Jüngling. Aber auch bei näherem Hingucken, Lesen und Vergleichen in den Übersetzungen habe ich nichts zum Alter gefunden. Da steht nur, da kam ein Mann gelaufen. Das heißt, jeder von uns kann sich mit ihm identifizieren. Und ich sage das vorsichtshalber auch ergänzend, durchaus auch Frauen, auch wenn ein Mann gelaufen kam. Wenn es ein Jüngling gewesen wäre, sollte ich hier am besten schließen und mich für Dienstag in einer Woche zum Konfirmandenunterricht anmelden. Worum geht es in diesem geschilderten Gespräch? Ich sage gleich, es geht nicht um irgendein religiöses Gebrabbel, hier geht es um die menschliche Frage schlechthin. Und so hören wir den Predigttext aus Markus 10, die Verse 17 bis 22, einen der für den heutigen 18. Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagenen Predigttext. Wir hören ihn nach der Übertragung der neuen Genfer Übersetzung. Nee, das ist schon mehr Übersetzung als Übertragung. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, Du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da fragt einer, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was fragt er damit eigentlich? Fragte er, wie komme ich mal den Himmel? Das ist ja durchaus ein weit verbreitetes Missverständnis, dass wenn es um das ewige Leben geht, es allein um das Jenseits geht. Nun, wer nach dem ewigen Leben fragt, der fragt nach Wesentlichem. Der fragt nicht nach dem Später, der fragt nach dem Heute. Der fragt nach heute gelebtem Leben, und zwar nach Leben, das Bestand hat vor Gott, auch jenseits des Todes. Wer nach ewigem Leben fragt, der fragt nach einem Leben, das seinen Sinn nicht verfehlt. Der fragt danach, was Leben denn wirklich und was Leben in seiner Tiefe ausmacht. Der fragt mit allem Ernst, weil er weiß, YOLO, you only live once, du lebst nur einmal. Danach fragt dieser, ja durchaus vielleicht junge Mann, wenn er fragt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und diese Frage kann man sich eigentlich nicht früh genug stellen, denn wenn das Leben vor einem liegt. Aber diese Frage kann man sich immer noch stellen, solange man lebt. Denn abgerechnet, auch mit dem Leben, ob es denn wirklich Leben geatmet hat, wird erst am Schluss. Und da kann man auch auf den letzten Metern des Lebens auch noch das Leben finden. Es ist, das haben wir schon gespürt beim Hören, eine herausfordernde Geschichte. Und ich habe drei Herausforderungen einmal rausgefiltert, die ich in diesem Text sehe. Die erste Herausforderung ist die, wo es Antwort gibt. Da ist ein Mann, er sucht ewiges Leben. Leben, das Bestand hat vor Gott. Und das ist immer ein Leben, das sich lohnt. Leben, das erfüllt. Wo finde ich solches Leben? Wo finde ich Antwort auf diese Frage? Nun, dass wir eine Antwort haben, das behaupten viele. Die Werbung verspricht, das Leben findet man im Genießen. Ich bekomme jeden Tag so irgendwie eine Anzeige, weiß auch nicht, wie ich daran gekommen bin. Ich glaube, ich habe da mal was gekauft von eBay. Und irgendwo hat man den Eindruck, wenn man da nicht kauft, hat man was verpasst. Das Leben. Also, das Leben findet man im Genießen. Vielleicht ein schnittiges Auto, ein iPhone mit allem erdenklichen Schnickschnack, ein Traumurlaub nach dem anderen, Mittelamerika, Südkorea. Und der Schlüssel ist das Geld. Bis man vielleicht eines Tages merkt, dass man Geld nicht essen kann. Den Satz würde ich gern an einen Herrn nach Amerika schicken. Die Werbung verspricht, das ist Leben und viele glauben es. Philosophen und Ideologen versuchen Antwort zu geben. Leben findest du, wenn du dich selbst verwirklichst. Lebe dich aus, dann wirst du leben. Leben findest du, wenn du etwas leistest. Leistung wird belohnt. Leiste was, dann kann man sich auch was leisten. Leben findest du in der Arbeit. In der Arbeit erschafft sich der Mensch selbst. Erschafft er sich Leben, findet er Erfüllung. Gängige Antworten dieser Welt sind das. Und hier in der Geschichte wendet sich einer an Jesus, den Wanderprediger aus Israel. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was versteht schon ein nicht sesshafter Wanderprediger vom Leben? So möchten wir vielleicht einwenden. Aber Jesus sagt nicht, keine Ahnung, lieber Mann, da müssen Sie schon anderswo fragen. Er ließ diesen jungen Mann, vielleicht jungen Mann, nicht ohne Antwort. Er gibt Antwort und er ist auch berechtigt dazu, weil er die Antwort Gottes kennt. Die Antwort des Schöpfers dieser Welt. Und nur Gott kann Antwort geben auf diese Frage. Wer denn sonst, wenn nicht der, der sich das Leben und der sich uns Menschen ausgedacht und uns aus Liebe erschaffen hat? Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist immer die Frage nach Gott. Ohne seine Antwort bleibt diese Welt dem Menschen letztlich ein Rätsel. Und er sich selbst auch. Ohne seine Antwort sind Menschen auf Spekulationen und Interpretationen angewiesen, tappen sie letztendlich im Dunkeln. Das ist die erste Herausforderung dieses Textes. Jesus, der Sohn Gottes, kennt die Antwort und gibt sie auch. Wer nach ewigem, wer nach gelungenem, wer nach sinnvollem Leben fragt, weil man nur eins davon hat, der ist bei Jesus an der richtigen Adresse. Wenn unsere Gottesdienste diesen Ernst und diesen Anspruch und diese Botschaft atmen würden, wenn wir das rüber transportieren könnten, dass es Leben gibt im Leben, vielleicht würden mehr kommen und hören. Zweite Herausforderung, die ich in diesem Text entdeckt habe: Es gibt ein Leben, das nicht zum Leben reicht. Jesus gibt die Antwort auf die Frage nach gültigem Leben. Er nennt die Gebote des Alten Testaments. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand unter seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Übrigens, wenn Jesus mein Konfirmand gewesen wäre, hätte ich ihm gesagt, also pass mal auf, geh mal nach Hause und lern die erstmal in der ordentlichen Reihenfolge. Du bringst ja hier alles durcheinander. Das mag ein Hinweis darauf sein, schon eine erste Andeutung, wie das Gesetzliche in den Augen Jesu nicht das Entscheidende ist, sondern etwas anderes. Aber in der Tat, die Gesetze, in welcher Reihenfolge Jesus sie hier auch immer genannt haben mag, sind in der Tat Hilfen zu gelungenem Leben und nicht etwa Schikane. Und der Mann antwortet, sehr verwunderlich, ich hätte es nicht sagen können, Meister, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Dieser vielleicht junge Mann war der reinste fromme Musterknabe. Wer von uns könnte das, wie gesagt, schon so sagen, habe ich alles gehalten? Von diesem Mann wird man nur mit Hochachtung gesprochen haben. Aber ist ein solches Leben auch schon sinnvolles Leben? Ein erfülltes Leben? Ewiges Leben? Ist das nicht genau der Mensch allerdings, der in Psalm 1, wir haben ihn vorhin als Lesung gehört, so überschwänglich gelobt und beglückwünscht wird, ist gesetzlich vollkommenes, moralisch einwandfreies Leben, schon ewiges Leben, Leben, das vor Gott Bestand hat. Wir können das noch erweitern. Das Leben des jungen Mannes wird noch mehr gewesen sein, nämlich religiöses Leben. Die Gebote hat er gekannt. Gebet und Gottesdienst werden ihm nicht fremd gewesen sein. Ist religiöses Leben mit allen gelebten kultischen Ritualen schon ewiges Leben? Es scheint ja so, als ob dieser Mann gespürt hat, dass da etwas nicht stimmt. Etwas doch nicht stimmig ist. Seine Frage wird ganz ehrlich gemeint gewesen sein. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wird Jesus jetzt sagen, also Moment mal, ich weiß auch nicht, was du eigentlich hast. Du bist doch ganz okay. Vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen, wenn du meinst, dass dir etwas fehlt. Nein, Jesus sagt etwas anderes, nachdem er sich ihn angesehen und vor allem liebgewonnen hat. Klammern merke, Liebe ist das entscheidende Vorzeichen, das wir nicht übersehen dürfen, bei allem, was jetzt folgt. Es ist ein Satz der Liebe und nicht der gesetzlichen Schikane, wenn Jesus nicht allgemein, sondern diesem Mann, dessen Sehnsucht und dessen innere Unfreiheit, konkrete Unfreiheit er erkennt, sagt, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst sehen, du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Das ist eine Provokation. Und wir müssen einmal konkret herausarbeiten, worin sie eigentlich besteht. Das ist die dritte Herausforderung. Der Punkt, auf den es ankommt. Die Gebote, die Jesus aufzählte, hatte er alle gehalten. Alle Achtung. Aber wir entdecken bei näherem Hinsehen auch, ein Gebot hatte Jesus nicht genannt. Nämlich das erste Gebot, sozusagen der Schlüssel zu allem. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das hatte Jesus bei diesem jungen Mann, der so ehrlich, vielleicht jungen Mann, der so ehrlich sucht, erkannt. Er bemühte sich ehrlich und sogar mit Erfolg, das Verhältnis zu seinen Mitmenschen nach Gottes Willen zu gestalten. Aber was sein Leben an der Entfaltung hinderte, was ihn wirklich vom sinnvollen Leben trennte, war, dass Gott bei ihm nicht Gott war. Sicher, die Existenz Gottes, die hat er voll akzeptiert. Sicher, er hatte in der Schrift gelesen und gebetet. Sicher, die Kollekte war von ihm auch immer bedacht worden. Aber Gott war nicht sein Gott. Von Martin Luther stammt die treffliche Definition, das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. In eher lutherisch geprägten Gemeinden kennt man die Erklärung Martin Luthers zum ersten Gebot, wenigstens früher mal als Konfirmanden noch den Katechismus auswendig lernen mussten. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Über alle Dinge, nicht neben allen Dingen. Und genau das ist der springende Punkt im Leben dieses Mannes. Da steht etwas neben oder gar sogar eigentlich über Gott, sein Reichtum, sein Geld. Offensichtlich war das sein wahrer Gott. Und so heißt es, der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging, man höre, traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Er geht nicht ärgerlich, er geht nicht empört, er geht traurig. Was ist da passiert? Das eine, was da fehlte, war die Nachfolge. Wir hätten Jesus völlig missverstanden, wenn wir darin jetzt noch eine größere gesetzliche Leistung sehen würden. Etwas, was so allen Forderungen ja die Spitze aufsetzen würde. Sondern, was Jesus da sagt, ist keine gesetzliche Forderung, sondern ist eine Einladung, gesprochen aus einer ganz großen Liebe. Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte zu ihm, geh, verkaufe alles, was du hast, und dann komm und folge mir nach. Es ist der Ruf in die Freiheit und damit ins Leben. Der Reichtum steht dabei nicht absolut, sondern exemplarisch. Exemplarisch für die jeweiligen Bindungen, die uns von der Nachfolge Jesu abholen können. Können, nicht müssen. Bei den Jüngern Jesu können wir das nachsehen. Das war mal das Fischerboot, das sie verließen, mal der Zolltisch, den Zachäus verließ, nee, der war es gar nicht, das war der Matthäus. Mal ein anderer Prophet, mal war es ein religiöses Vorurteil, das man aufgeben musste, um der Einladung Jesu zu folgen. Es geht dabei immer um die grundsätzliche Frage, wer oder was in meinem Leben die Nummer eins ist. Und deshalb mein Leben und mein Lebensstil und mein Lebensgefühl bestimmt. Also nicht nur ein Text für junge Leute vom reichen Jüngling, nicht nur ein Text für reiche Leute, sondern ein Text für uns alle, die wir in der Gefahr stehen, Götter zu haben. Einen Höchstwert, der nicht Gott ist. Ehrlicherweise muss man sagen, dass wir alle an dieser Stelle gefährdet sind. Bei aller theologischen Klarheit ist unser Leben ja immer wieder gefährdet durch Mächte und Gewalten, die uns von der Nachfolge Jesu abhalten. Nachfolge Jesu ist keine Philosophie, sie ist gelebtes Leben mit echtem Leben drin. Das erfährt man, wenn man es zu leben beginnt. Und damit kann man noch heute anfangen, wenn man diese Einladung Jesu hört. Und nur indem man dieser Einladung folgt und anfängt, das zu leben, erschließt sich die Wahrheit dieser Einladung zum Leben. Das dürfen wir glauben. Nachfolge Jesu führt nicht in die Armseligkeit, sondern in die Fülle, in die Verwirklichung des Lebens, in ein Leben, wie ich so gerne sage, mit Leben drin. Wirklich? Es kommt darauf an, was wir darunter verstehen. Zugegebenermaßen ist solches Leben in der Nachfolge nicht immer unangefochten. Es ist oft begleitet von innerem Zweifel und äußerer Bedrängnis. Und doch, das sage ich jetzt für mich ganz persönlich, gibt es keine Alternative zu diesem Leben. Jesus ist mir in meinen nun 71 Lebensjahren Kompass und Halt geworden. Nicht immer angefochten, nicht ohne Fehler und Schuld, aber immer gewisser, dass ich das Leben gefunden habe, das sich lohnt. Nicht im Haben, sondern im Sein, darauf vertrauend, dass ich in diesen Händen Gottes aufgehoben bin, im Leben und im Sterben, als Mensch, den von Gottes Liebe nichts trennen kann. YOLO, du lebst nur einmal und noch leben wir. Und uns begegnet wieder einmal auch in dieser Geschichte oder in dieser Predigt der Gott der zweiten Chance. Das Leben kann auf jeden Fall noch einmal beginnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.